Herzlich willkommen zum Better Relations Podcast.
Dem Podcast für Business, Beziehung und Gesundheit.
Am Ende der letzten Folge haben wir gesprochen über Beziehungsfähigkeit. Wir sind jetzt schon ein paar Jahre verheiratet, also irgendwie haben wir es ganz gut hingekriegt. Miriam, du bist Beziehungs- oder beziehungsweise Paartherapeutin. Was denkst du über Beziehungsfähigkeit?
Ja, Beziehungsfähigkeit ist so ein großes Wort. Ja. Ne? Es gab ja auch so Bücher, Generation beziehungsunfähig oder so, also jetzt meine Generation, die so betitelt worden ist. Ja, der Begriff Beziehungsfähigkeit ist mir das erste Mal untergekommen, als ich mein Bewerbungsgespräch hatte zur Psychotherapeutin. Ich habe ja in Deutschland Psychotherapieausbildung gemacht und war damals im Institut an der WIAB, der Wiesbadener Akademie für Psychotherapie. Ja. Das ist die, haben die positive Psychotherapie begründet, also die haben ein bisschen einen anderen Ansatz. Und ich saß dem Professor gegenüber und erzählte so und er fragte mich Sachen und dann schaute er mich ganz ernst an und sagte, Frau Mottl, von wem haben Sie Ihre Beziehungsfähigkeit? Und ich war so, wie meint er das jetzt? Und da ging es natürlich viel so um Rapport, ne? Wie nehme ich den anderen wahr? Kann ich mich auf den anderen einstellen? Also einfach diese Fähigkeit, besser in Beziehung zu treten. Ja, darum geht es in dieser Beziehungsfähigkeit. Und ich konnte schon immer sehr gut mich auf andere Menschen einlassen. Ja, also das ist etwas, das habe ich von zu Hause mitgekriegt. Meine Eltern sind auch sehr kommunikationsfähig, würde ich das heute bezeichnen. Ja. Nicht unbedingt den Begriff beziehungsfähig, aber diese Kommunikationsfähigkeit, die man braucht, der wurde mir schon mitgegeben. Und dann habe ich ja, wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, einige gescheiterte Begegnungen hinter mir in meinem Leben gehabt, die mich aber an meiner Beziehungsfähigkeit haben extrem zweifeln lassen. Mhm. Ja? Und die mich auch an der Beziehungsfähigkeit von anderen Menschen haben zweifeln lassen. Und durch die Begleitung von Paaren und auch Einzelnen in der Paartherapie und auch in der Sexualtherapie ist mir aber klar geworden, dass die Beziehung viel früher anfängt. Und zwar beginnt sie mit uns selber und sie beginnt natürlich mit dem, was wir in unserem Leben brauchen, also unseren Grundbedürfnissen. Ja, also was brauche ich, um überhaupt in Beziehungen zu gehen oder warum gehe ich überhaupt in Beziehungen? Ja, und ich meine, du bist Kommunikationstrainer, ja, also da hast natürlich nochmal einen ganz anderen Ansatz, aber wir Menschen brauchen die Beziehung, um zu überleben. Ne, da gibt es diese großen Studien von den Babys, die dann sterben, wenn wir nicht mit ihnen reden.
Ja. Wenn wir sie nicht berühren.
Genau, wenn wir sie nicht berühren. Das heißt, Beziehung ist etwas, was mehr ist als nur ein Gefühl, sondern es ist auch Berührung, es sind ganz viele Ebenen, die einfach dazu gehören und die müssen erfüllt sein dafür, dass ich mich traue, in Beziehung zu gehen und dass ich beziehungsfähig bin.
Also du hast jetzt gerade gesprochen über Ebenen, die erfüllt sein müssen, dafür, dass ich mich traue, in Beziehung zu gehen. Also du hattest das ja beim letzten Mal auch schon erwähnt, dass du den Mut aufgebracht hast, all in zu gehen und zu sagen, das ist es jetzt.
Es ist ja so, wir haben ja ein Grundbedürfnis und wir können die Grundbedürfnisse, die wir haben, nach Nähe, nach Geborgenheit, nach gesehen werden, ja, die können wir schwer alleine erfüllen. Ja, aber oft haben wir die Erwartungshaltung, der andere muss das für mich tun. Mhm. Ja. Und bei den Grundbedürfnissen ist es aber so, dass ich bestimmte Begebenheiten nutzen kann, um dieses Grundbedürfnis zu erfüllen. Wenn wir jetzt ganz einfach sagen, zum Beispiel dieses Grundbedürfnis nach Nähe, ja, dann kann ich mir das holen, indem ich mit jemandem kusche, jemanden berühre. Und es kann natürlich auch ein Tier sein. Ja, also es muss kein menschliches Wesen sein. Es kann auch sein, dass ich mich vielleicht selber spüre. Ja, könnte auch eine Möglichkeit sein. Aber dieses Bedürfnis ist ja trotzdem da. Und die Frage ist, wie erfülle ich das? Und ich kann natürlich eine gesunde Beziehung nutzen, um meine Grundbedürfnisse zu erfüllen.
Ja, also eine gesunde Beziehung dient dazu, dass es uns gut geht, weil wir erfüllte Bedürfnisse haben.
Wenn wir eine gesunde Beziehung führen, eine Beziehung, wo ich nicht nur nehme, sondern mich einbringe und dann diese Begegnung nutze, dass es mehr wird und dass die Grundbedürfnisse von beiden erfüllt werden, dann ist dies etwas, wodurch ich leistungsfähiger werde, gesünder werde, einfach mehr Potenzial mitbringe.
Also das Thema Beziehungsfähigkeit ist ja für manche ein längeres Thema als für andere. Also manche setzen sich damit lange auseinander, bis es klappt oder es klappt nicht. Wir alle kennen Beispiele von Paaren, wo es überhaupt nicht geklappt hat. Wir kennen Beispiele von Paaren, wo es klappt. Ich habe mal gelesen, es gibt ja diese Unterscheidung zwischen Fixed Mindset und Growth Mindset. Also Growth Mindset bedeutet, ich habe die Einstellung, ich kann es lernen. Wenn ich was noch nicht kann, dann lerne ich es halt. Haben wir ein Beispiel von dir auch schon gehabt mit deiner Prüfungsangst. Also du hast du da durchgekämpft und dir auch Hilfe von außen geholt. Während manche Menschen sagen, na, entweder man hat es oder man hat es nicht. Also entweder kann man es und man hat das Talent oder man hat eben kein Talent dazu. Also wie deine Eltern diese Einstellung hatten, wir haben kein Talent, musikalisch zu sein. In Wirklichkeit ist es aber so, dass wir durchaus alles lernen können, auch unseren IQ verbessern können durch Training, durch dass wir einfach unser Gehirn beanspruchen. Und auch in der Beziehung kann ich ein Growth Mindset haben und sagen, diese Beziehung darf wachsen, darf sich entwickeln. Wenn so holpert, ist das kein Problem. Das ist nicht, weil du ein schlechter Mensch bist oder weil ich beziehungsunfähig bin oder umgekehrt, sondern weil wir halt unterschiedliche Menschen sind, mit unterschiedlicher Geschichte, unterschiedlichen Werten zum Teil, unterschiedlichen Erfahrungen und vielen Unterschieden. Unterschiedlichen Motiven vielleicht auch manchmal. Und dadurch holpert es manchmal. Aber wenn man die Einstellung hat, wir werden es gemeinsam schaffen, weil wir uns dahin entwickeln, weil wir es halt wollen, dann klappt es, finde ich, ganz gut. Zumindest war es bei mir so.
Ich glaube aber, dass es auch damit zu tun hat, bin ich überhaupt bereit, diese Veränderungen zu machen. Mhm. Ja? Also wenn ich jetzt so zurückdenke an meine ersten Beziehungen, die waren total schön und es hat auch gut funktioniert. Aber ich war auch von meiner emotionalen Ebene noch gar nicht bereit, richtig in Beziehung zu gehen. Also es war eine schöne Beziehung und ich habe die Menschen geliebt und es waren tolle Begegnungen. Ich bin darin auch gewachsen, aber ich musste das erstmal lernen, was bedeutet das. Ich habe natürlich sehr viel von zu Hause mitgekriegt. Ne? Jeder von uns hat seine Ursprungsfamilie, aus der er kommt. Ich bin aufgewachsen in einer Familie. Es wurde sehr viel Liebe auch ausgetauscht, aber es wurde auch voll gern gestritten. Mhm. Ja? Also ich bin kein so super harmoniebedürftiger Mensch. Ich habe auch kein Problem mit jemandem Streit zu sein. Also es belastet mich natürlich, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann stundenlang irgendwie auf der Couch sitze und denke, oh, jetzt ist die sauer auf mich oder so, ja. Weil ich halt dieses, das hattest du auch gesagt, so ein Grundvertrauen einfach habe, dass man den anderen schätzt, ja. Also so eine wohlwollende Haltung, ja, eine achtsame Haltung den Menschen gegenüber und ich immer davon ausgehe, dass jeder Mensch von uns eigentlich nur das Beste für sich selber möchte und dass es nicht damit zu tun hat, dass er mir oder so schaden möchte, ja. Mhm. Das ist aber etwas, das musste ich lernen. Na, also so der Klassiker ist, wenn irgendwas passiert, dann denkt man, das hat der jetzt getan, weil er will mir was Schlechtes tun. Ja? Ja. Und überhaupt nicht drüber nachdenken, dass da was anderes dahinter liegt. Und das ist mir selber auch voll oft so gegangen. Also ich ertappe mich heute noch so, dass ich denke, okay, das hat die doch jetzt extra gemacht oder das hast du jetzt extra gemacht. Mhm. Ja, also der hat jetzt irgendwie die Butter weggeräumt. Ne, damit ich nichts mehr essen kann, obwohl ich jetzt Hunger habe. Ja? Und dann denke ich so, na, er hat die Butter weggeräumt, weil später kommen wir nicht dazu und dann wird sie schlecht und sie soll vielleicht nicht dort stehen. Aber das zu erkennen hat gedauert. Ne? Mhm. Das sind so Learn-Settings, die man hat, auch in der Beziehung. Ja? Wer übernimmt welche Aufgaben? Ja. Und wenn wir jetzt an diese Beziehungsfähigkeit denken, dann kann sich ja jeder mal selber anschauen, wie war denn das in meiner Familie? Ne? Also welche Liebkosungen wurden überhaupt ausgetauscht? Wie wurde denn Liebe in meiner Familie gezeigt?
Ja.
Hast du deine Eltern sich küssen gesehen? Also ich kenne ja deine Eltern, sie haben ein sehr liebevolles Verhältnis, um das vorwegzunehmen. Aber ganz anderes Verhältnis zueinander als meine Eltern. Natürlich. Oder ein ganz anderes Leben auch, ja, ne? wie sie das gestaltet haben. Aber ich glaube, das, was sie gemeinsam haben, ist schon, dass sie sich, also meine Eltern haben zumindest ihre Partnerschaft immer an erster Stelle gestellt. Wir Kinder kamen an zweiter Stelle.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es bei euch war.
Auch so. Also wir hatten ja natürlich auch diese Generationengrenze. Meine Eltern haben sich schon immer ihre Zuneigung gezeigt. Und es war für unsere, also meine Eltern sind ja schon sehr lang verheiratet und für die war das nie ein Thema, diese Beziehung zu beenden. Also auch wenn, die haben immer, also die hatten immer die Einstellung, auch wenn es schwierig wird, wir gehen da gemeinsam durch. Und wenn einer davon nur ein Problem hatte, dann hilft der andere ihm und unterstützt den Partner und trägt ihn da durch. Also die hatten immer im Kopf, wir schaffen es gemeinsam. Und nie im Kopf, alleine bin ich besser dran. Und ich glaube, wenn man diese Priorität hat und sagt, die Beziehung ist für mich, hat Priorität, das ist das Wichtigste, dann klappt es auch mit der Beziehung. Ich habe das selber lang gebraucht dafür, das zu verstehen, dass es nicht mein Arbeiten und mein Beruf Priorität hat, sondern die Beziehung. Aber bei mir hat sie, bevor wir uns kennengelernt haben und auch währenddessen und danach, sowieso einiges getan, weil ich halt dann auch bereit war, die Familie zu gründen, wirklich all in zu gehen und zu sagen, koste es, was es wolle, ich will mit dir eine Familie gründen und ich will Kinder aufziehen und egal, was ich dafür tun muss, und ich bin bereit, es zu tun und ich bin auch bereit, dafür zu leiden. Also mein Ziel war es nicht, ich habe nicht gesagt, diese Beziehung muss mich glücklich machen, sondern es war mein Ziel, das zu machen, die Familie zu haben. Und ich erwarte nicht, dass mich das jede Minute meines Lebens glücklicher macht. Unterschwellig macht es es natürlich.
Na, das stimmt.
Aber es
nicht.
Läuft manchmal auch einmal, haben wir einen Konflikt und in der Konfliktsituation bin ich nicht glücklich.
Ja, aber es und ist schon ist, so.
Aber ich stelle die Beziehung nicht in Frage in der Situation.
Gestellt. Also es gibt ja Studien, die gezeigt haben, dass in jedem Abschnitt des Lebens Menschen ohne Kinder zum Beispiel glücklicher sind, ja, als Menschen mit Kindern.
Ja.
Ja, jetzt, deswegen sage ich, müssen wir auch ein bisschen schauen. Ich glaube, dass das schon Kinder nochmal eine neue Herausforderung ist.
Absolut.
Und dass man das auch anders betrachten muss. Mhm. Ich glaube, das wird nochmal eine eigene Folge sein. Wie geht man mit Kindern um? Und wie, weil es gibt einfach da kein richtig oder falsch, ne? Also Kinderwunsch ist ja ein ganz großes Thema. Das war es ja bei mir auch, wenn es um Beziehungen geht. Also es war schon so, dass bei mir immer dieser Kinderwunsch pressiert hat. Mhm. Ja, und auch mit der Grund war, warum ganz viele Beziehungen kaputt gegangen sind, weil ich mich so unsicher gefühlt habe, was diesen Kinderwunsch angeht. Mhm. Ne? Also wo ich immer gesagt habe, was ist, wenn der kein Kind mit mir haben möchte? Aber er will mit mir in Beziehung. Und ich war sogar mit Männern zusammen, die gesagt haben, sie sind mit mir zusammen, aber sie wollen kein Kind.
Ja,
ja und das war aber für mich dann etwas, ich war da auch nicht bereit zu sagen, na, dann lassen wir es. Ne? Weil wenn ja, du da mal
Moment
jemand hast.
Ja, gepasst auch,
ja ne? Genau, ja. In dem Moment hat es gepasst. Die Frage ist halt, wie wäre es dann in 10 oder in 5 Jahren gewesen? Und die Frage ist halt auch immer, schaffe ich es, mich mit einem anderen weiterzuentwickeln? Und für mich war so etwas, ich hatte mich dann entschieden, weil dieser Kinderwunsch für mich so ein Beziehungshindernis war. Oder so kam es mir vor, ja, dass dieser Kinderwunsch, der einfach da war und ich wusste, ich will Kinder, war Hindernis für mich. Ja, also das war, ich konnte dann schon gar nicht mehr klar denken, weil ich wollte unbedingt, also ich bin dann mit großen Schritten auf die 30 zu, ja, ich wollte unbedingt Familie haben, ja, und habe niemanden getroffen, mit dem ich mir hätte das vorstellen können. Und ich habe damals etwas entschieden, dass ich meine Eizellen einfrieren lasse. Und das war ein sehr großer Schritt damals für
Wie
mich.
Wie heißt das? Da gibt's
Social Freezing nennt man das. Ja. Das ist in einigen Ländern erlaubt, in anderen wieder nicht. Da gibt es immer Kontroversen. Auf jeden Fall habe ich das damals in Deutschland gemacht und da war es vollkommen okay. Und das war auch kein großes Trara oder so Eingriff. Man wird halt stimuliert und die Eizellen werden rausgenommen. Aber was es mental mit mir gemacht hat in der Beziehungsfähigkeit war, dass ich mich auf einmal sicher gefühlt habe, ich habe die Option.
Das hat den Druck rausgenommen.
Ja, voll. Mhm. Und das ist jetzt, also es ist kein Wundermittel und ich empfehle es auch nicht, dass man das macht, weil die meisten Leute holen ihre Eizellen nicht ab. Auch ich habe sie jetzt nicht abgeholt. Wir haben auf natürlichem Weg 2 Kinder gekriegt. Ja, aber es hat mir mental total geholfen, das loszulassen. Ne? Und auf einmal war es so, okay, und dann konnte ich überhaupt an Beziehungen arbeiten.
Mhm.
Weil auf einmal war das so, das war immer ein Weg. Das war wie so ein großer Elefant, der immer zwischen mir und den anderen war und keiner wollte es ansprechen. Ja, mhm. Und es war so, Ja, und das war für mich aber ein Grundbedürfnis.
Ja, klar.
Ja, es war etwas, was für mich klar war irgendwie.
Es entscheidet ja Beziehung, ob sie weitergeht oder wie weit die Beziehung geht. Und wenn man sich da nicht einig ist, dann hat die Beziehung ja keine Grundlage mehr. Also wenn ein Partner ein Kind möchte und der andere nicht, glaube ich, wird es schwierig.
Ja, aber
oder?
Es ändert sich ja, weil du wolltest ja jahrelang keine Kinder.
Ja, früher wollte ich keine. Mir war als Jugendlicher schon klar, vor 40 werde ich nicht Vater werden, dann will ich nicht. Und komischerweise nach 40 hatte ich dann plötzlich den Wunsch, eine Familie zu gründen.
Hast du es dir manifestiert?
Und dann wieder, ich habe es dann wieder zurückgedacht, mein 16-jähriges Ich, das gesagt hat, nein, wir verlängern die Jugend noch ein bisschen hier und vor 40 gründen wir keine Familie.
Und wie war das dann so? Was hatte sich dann geändert mit diesem 40. Geburtstag?
Ja, es war nicht unbedingt der 40. Geburtstag, aber da hat sich sehr viel für mich geändert, weil ich dann bemerkt habe, ich habe nicht mehr ewig Zeit. Also für mich war das rund um den 40er, war das so ein Thema, dass ich denke, was will ich denn wirklich im Leben? Und was muss ich dafür tun, um das zu kriegen? Und dann war mir klar, also beruflich war es nicht so, ich war Angestellter, ich war in einem Maschinenbauunternehmen und bin sehr viel herumgeflogen und ja, Jetlag ständig und Abendessen mit Kunden und auch zeitlang sehr viel alkoholische Getränke auch mit Kunden und so. Und ich habe dann gesehen, die Kollegen oder die das halt bei anderen Unternehmen machen, die man immer wieder trifft, überall auf der Welt, auf Messen und woanders, die machen das überwiegend nicht bis zur Pension, weil das körperlich so anstrengend ist, beziehungsweise sind dann irgendwann völlig ausgebrannt und laufen rum wie Zombies in ihrer Freizeit. Und ich dachte, das kann ich nicht machen, ich will nicht und es ist auch nicht so gut bezahlt, dass ich sage, ich mache es noch ein paar Jahre und dann habe ich ausgesorgt. Und habe mir dann überlegt, was will ich wirklich? Und ich wollte selbstständig sein, ich wollte was im Bereich Kunst machen, ich wollte einfach dafür sorgen, dass mehr Kunst in die Welt kommt. Deswegen meine Galerie. Und komischerweise, das Dasein als Trainer habe ich nicht angestrebt, das hat sich dann so ergeben. Also ich habe im Bereich der Kommunikation immer mehr und mehr Ausbildungen gemacht und dann habe ich mir gedacht, aber die Trainer, die haben dann doch noch mehr drauf als ich und habe ja, dann da weitergemacht.
Während diesen Ausbildungen, ja. Ne, da hattest du ja auch in der letzten Folge, hast du ganz viel für dich an deiner Beziehungsfähigkeit gearbeitet. Und ich erinnere mich da noch so an eine Anekdote, so also einen Moment, wo du mich angerufen hattest und gesagt hast, ich habe das jetzt bearbeitet, ich bin bereit, mit dir zusammenzuziehen. Und ich dachte so, okay, danke für die Info, ich noch nicht, aber wobei mich hat es jetzt nicht gestört, ich wäre sofort mit dir, aber es war so auf einen Moment, mir war das so schon zack, klar, mir war schon klar, so das wird schon irgendwie. Was hat sich da bei dir gelöst oder wie bearbeitet man sowas? Also wie kann man sich das vorstellen? Ja, du hast jetzt gesagt, ich habe das jetzt bearbeitet, es hat funktioniert. Wie können sich die Hörer das vorstellen? Wie bearbeitet man denn so ein Thema? Also wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich will mit niemandem zusammenziehen, ich merke, da ist irgendwas, was tue ich denn? Wie gehe ich an dieses Thema denn ran?
Ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Also meine Herangehensweise ist immer sehr individuell. Also ich sage nicht, ich mache mit jedem, der ein Problem hat, immer einen gleichen mentalen Prozess oder ich habe meine 3-4 Prozesse, die ich immer mache. Das ist immer individuell, da gibt es eine gewisse Basis. Ich kann mir jetzt nicht mehr, schon einige Jahre her, hundertprozentig genau an den Prozess erinnern, den ich da gemacht habe. Aber es war so, dass man irgendwie geistig bin ich zurückgegangen dahin, wo die Ursache war und habe das nochmal durchlebt und habe mir da Ressourcen geholt und bin mit den neuen Ressourcen wieder in die Gegenwart gekommen und habe von da aus in die Zukunft geblickt und geschaut, was kann ich jetzt damit machen? Ist es jetzt besser? Ist es bereinigt? Und was ist jetzt alles möglich? Und wenn ich jetzt was ändere, zum Beispiel, ich hatte davor meine Beziehung, die habe ich dann beendet. Wenn ich jetzt was ändere, ist es gut für mich und für die anderen. Und es war für mich die falsche Beziehung, weil wir uns einfach nicht gleichzeitig weiterentwickelt haben, sondern ich hatte das Gefühl, ich entwickle mich weiter in gewissen Themen und meine Partnerin nicht. Die hat sich vielleicht in anderen Themen, die für mich nicht so relevant waren, weiterentwickelt. Aber wir hatten da immer wieder die gleichen Probleme, immer wieder, jeden Tag und dachte, so kann es nicht weitergehen, das ist nicht mein Leben. Und die Beziehung wir haben nicht zusammen gewohnt, wir wollten keine gemeinsamen Kinder und es hätte auch nicht weitergeführt. Aber sich Gedanken zu machen jetzt mit den neuen Ressourcen, die ich mir in mir geholt habe.
Was sind denn diese Ressourcen? Naja, für uns beide ist ja klar, was Ressourcen sind. Ist das irgendwie eine Tasse Kaffee, die man sich da holt?
Kann es auch sein, es kann ein Gespräch sein. Alles kann eine Ressource sein. Was ist denn eine Ressource? Theoretisch kann eigentlich alles eine Ressource sein, was dazu beiträgt, dass du dich besser fühlst. Und wenn ich es in so einem, ich kann ja, ein mentaler Prozess oder Hypnose ist ja eine Erfahrung, die man macht. Also man durchlebt wirklich die Gefühle. Es ist nicht nur an etwas zu denken oder sich Worte im Kopf zu sagen, das funktioniert dann nicht oder hat nur eine sehr, sehr kleine Auswirkung, sondern es ist eine tatsächliche Erfahrung, die man rein geistig macht. Und ich kann die Vergangenheit nicht ändern, aber ich kann ändern, wie ich über die Auswirkung, die diese Erlebnisse auf mich haben, das kann ich ändern. Und wenn ich die Auswirkung ändere, dann ändert sich alles. Also jemand hat mir gesagt, nichts ändert sich, außer du änderst dich. Also wenn du dich änderst, dann kannst du alles ändern, auch die Beziehungen, die du zu anderen Menschen hast. Und deine Frage war jetzt eigentlich, wie kann man sich so einen Prozess vorstellen? Also man geht zurück, man geht dahin, wo es passiert ist. Das kann man zum Beispiel auch mit einer traumatischen Erfahrung machen, die zu irgendwelchen Ticks geführt hat oder zu irgendwelchen sonstigen Problemen. Man muss dann nicht direkt reingehen, sondern man macht eine doppelte Dissoziation.
Das war ein schweres Wort, ne?
Man dissoziiert auf zweifache Weise, nämlich man geht hinauf und blickt sich das Erlebnis von oben an und man geht weit zurück, also hinauf und zurück. Und man kann auch unmittelbar vor das Erlebnis gehen und sagen, ich bin jetzt nicht emotional involviert, weil es war schlimm für mich, sondern ich gehe unmittelbar davor, aber in eine erhöhte Position und schaue mir mich an, wie ich dann demnächst irgendwas erleben werde. Und dann kann ich auch davor, danach und reingehen und ja, je nachdem, was es war. Aber ich kann dort schauen, was ist da passiert, waren andere Menschen involviert, welche Ressourcen hätten die anderen Menschen gebraucht, damit sie es vielleicht besser machen hätten können, was wäre für mich das Schlimmste, welche Ressourcen hätte ich gebraucht. Ich kann mir diese Ressourcen holen, Ressourcen im Sinne von Fähigkeiten, Werten, Menschen, Gefühlen, was auch immer, alles Mögliche kann eine Ressource sein, was dafür sorgt, dass es mir besser geht, dann hole ich mir geistig diese Ressourcen, durchlebe das noch einmal mit den Ressourcen und gehe dann noch mal auf den Pfad bis zur Gegenwart und komme dann an als ein anderer Mensch sozusagen, der andere Entscheidungen getroffen hat und auch eine andere Zukunft vor sich hat. Also wenn Menschen sagen zum Beispiel, das war sein Schicksal. Ich glaube leider nicht an das Schicksal. Ja. Ich kann nicht alles ändern. Ich kann jede Sekunde lang alles ändern.
Es wäre so romantisch, oder? Wenn wir sagen könnten, es war Schicksal, dass wir uns getroffen
aber
haben.
Aber stinklangweilig wäre es auch.
Ja, voll. Aber das mit dem Verändern ist wirklich so ein Punkt. Wir haben ja beide ähnliche Ausbildungen gemacht, teilweise auch dieselben Ausbildungen. Und ich nutze ja auch so einen ähnlichen Prozess gerne, gerade in den Paar- oder Sexualtherapiesitzungen, wo wir wie so eine Prozess zurückgehen in der Zeit, wo es um Beziehungsfähigkeit geht. Und das ist etwas, das, wenn es euch taugt, könnt ihr es mitmachen, ja, oder euch dafür mal die Zeit nehmen, also falls ihr eure Beziehungsfähigkeit verbessern möchtet. Und der Prozess ist so, dass du alle deine Verflossenen oder alle Menschen, die dich liebevoll bewegt haben, quasi auf ein Post-it schreibst und dann in eine zeitlich-chronologische Reihenfolge bringst. Mhm. Und dann gehst du nochmal in eine Situation mit dieser Person und überlegst dir, was möchtest du dieser Person mitgeben? Ja, was nimmst du dir mit aus dieser Beziehung? Ja. Und wofür bist du dankbar in dieser Beziehung? Ja, und dann gehst du wirklich diese Situation zurück, quasi in die Vergangenheit, alle verflossenen Beziehungen.
Ja.
Und dann hast du all diese Ressourcen, was das ist, was du dir mitnimmst im Endeffekt, ja, und gibst auch dem anderen nochmal etwas zurück, was ich immer ganz wichtig finde, also wenn man sich was nimmt, dass man was zurückgibt. Und dann durchflutet einen so eine unendliche Dankbarkeit, weil all diese Beziehungen haben halt einen verändert, wie du es gesagt hast, und haben dazu geführt, dass ich zu der Person, die ich heute geworden bin, und auch wenn ich jetzt nicht so grandiose Beziehungserfahrungen vorher hatte oder die nicht die Person waren, mit denen ich mein Leben verbringen wollte, das klingt so, als hätte ich jetzt so viele Partner gehabt, das ist gar nicht der Fall, aber die, für die bin ich alle dankbar, weil ich konnte eine Fähigkeit weiterentwickeln, die mich zu der Person gemacht hat, die ich heute bin, die bereit ist, in die Beziehung zu gehen, die wir haben. Ja?
Ja.
Und ich bringe jetzt die Fähigkeiten für mich mit, dass ich bereit bin, in Beziehung zu gehen. Ja, ja. Und das fand ich halt so spannend, als du deinen Prozess da gemacht hast und mir dann gesagt hast, du bist jetzt bereit, mit mir zusammenzuziehen. Dann war das für mich so, okay, krass, der tut was für diese Beziehung. Und das war für mich eine ganz neue Erfahrung. Es war eine Erfahrung, dass nicht nur ich reingehe, ne, sondern also nicht, dass jetzt die anderen nichts getan hätten, aber dass du bereit warst, für dich Blockaden aufzulösen, war für mich etwas, okay, der meint's ernst. Ja, und
also ich wusste ja damals, als ich dich kennengelernt habe, du bist die Frau, mit der ich eine Familie gründen will und werde. Das war mir relativ schnell klar. Und ich wusste aber, ich habe Hindernisse in mir. Also da gibt es Blockaden, die sagen, die es bis in der Vergangenheit verhindert hatten. Ich will nicht sagen, ich habe vorher nie eine Frau kennengelernt, mit der ich mir das vorstellen hätte können. War nicht wirklich so, aber
ich konnte mich mit jedem Mann eine Zukunft vorstellen, mit dem ich zusammen
war. Aber mit dir
war
es mir völlig klar und ich war innerlich bereit, aber ich wusste, es gibt Blockaden, an denen muss ich noch arbeiten, damit es wirklich auch klappt, weil ich wollte nicht noch jahrelang warten. Ich wollte mit dir nicht jahrelange Beziehung führen, bevor ich dich frage, ob du mich heiraten willst und ob wir gemeinsam unsere gemeinsame Wohnsituation suchen. Und deshalb wusste ich, ich muss das jetzt schnell bearbeiten und habe dann diese Prozesse in der Ausbildung genützt, auch dahingegen. Und es hat gut funktioniert.
Ja, vielleicht müssen wir hier auch sagen, wir haben uns in der Pandemie kennengelernt, also Das waren auch besondere Situationen. Man musste ja sehr schnell ein Haushalt werden. Das heißt, es war unser Interesse.
Wir waren zuerst eine Sportgemeinschaft, wir haben uns zum Wandern getroffen.
Und dann waren wir sehr, sehr schnell ein Haushalt. Ja. Das muss man schon sagen. Also das ist dann sehr, sehr zügig auch gegangen. Und wir mussten da beide. Also mir haben diese Prozesse auch total geholfen. Und ich finde, sie sind so auch gut alleine umsetzbar. Ne? Also jetzt gerade diese Übungen, die kannst du ja mental einfach mitmachen. Deswegen nennt man es ja auch Mentaltraining und mentale Prozesse. Und ich habe das super unterschätzt als Mediziner. Also ich meine, ich habe eine Psychotherapieausbildung.
Ja.
Ich habe das ja. Ja,
Psychotherapie ist halt anders. Ne? Ja, das da dauert länger und du gehst langsamer vor. Aber eine Psychotherapie arbeitet auch mit kranken Menschen. Und da kann man auch nicht so schnell...
Genau. Das ist mir dann auch klar geworden. Also ich komme natürlich aus einem ganz anderen Bereich, ja. Und du musst auch in der Psychotherapie gehst du immer in Beziehung mit dem Klienten oder der Klientin. Also es ist immer Beziehungsarbeit. Mhm. Ja? Im Mentaltraining würde man sagen, ein Rapport aufbauen. Ja, es ist, ich würde wieder sagen, es ist alles dasselbe. Ja. Das ist natürlich nicht, weil ich da recht so Matcherin bin. Also ich sehe nur die Gemeinsamkeiten. Mhm. Was auch positiv sein kann, ich sehe auch die nicht passenden, also die Nicht-Gemeinsamkeiten, aber sie stechen mir nicht als erstes ins Blick. Ja. Ja. Und ich finde, dass das so ein bisschen bewusster wahrzunehmen, nimmt dann oft diese Emotionalität auch raus. Ja, also dieses Du, ja, also wenn man das dann so ein bisschen wahrnimmt, dann kann man wieder mehr bei sich sein und spüren, okay, ist das jetzt meine Wut, ist das deine Wut, worum geht es hier eigentlich, was möchte ich eigentlich und wohin soll denn die Beziehung überhaupt führen? Und wir hatten ja das Glück, dass wir uns zu einem Zeitpunkt kennengelernt haben, wo wir beide dieselbe Intention hatten. Ja, wir waren beide gerade selbstständig, dazu wird es dann in der nächsten Folge noch ausführlich etwas geben, was machen wir eigentlich beruflich. Aber wir waren klar irgendwie, wir wollen jemanden an unserer Seite haben, mit dem wir nicht nur Kinder gründen und eine Wohngemeinschaft haben, sondern mit dem wir auch diese potenziellen Wege gemeinsam machen können.
Genau.
Ja, und das war schon was für mich eine Herausforderung war, weil ich bin jetzt in der Medizin, entwickelt man sich ja ständig weiter. Du hast ja gar keine Möglichkeit, irgendwie dich nicht weiterzuentwickeln. Kommen neue Medikamente, neue Krankheiten. Ne?
Du musst auch als Ärztin regelmäßig Fortbildungen besuchen.
Aber dass das in der Beziehung auch so ist, ja, und dass das möglich ist, ist etwas, was für mich als Paartherapeutin klar war, dass die Leute das tun müssen. Ja. Aber es ist was anderes, wenn du andere dabei begleitest und es bei dir selber schaust. Ne? Man hat ja mal so einen blinden Fleck. Ja, und ich habe da sehr viel für mich gelernt in unserer Beziehung. Also über mich, über meine Beziehungsfähigkeit, über Wut, ja, über Erschöpfung auch, gerade mit den Kindern. Ne? Also Kinder zeigen mir ja sofort alle Emotionen, die in dir brodeln, die du nicht aussprichst. Ne? Mhm. Also unsere Kinder, wenn ich wütend bin wegen irgendetwas, dann sind die früher
Verhalten, lauter. Die sich wütend.
Ja, sofort. Ja. Und das ist da so ein sofortiger Spiegel. Mhm. Und das annehmen zu können und zu bearbeiten, bedarf halt Mut. Und genauso ist es auch in der Beziehung. Weil Mut bedeutet, ich schaue auch dahin, was mir nicht gefällt. Mhm. Und ich habe viel gesehen, was mir nicht gefällt an mir. Und viel an Dingen, die ich jetzt hoffentlich besser tun kann und trotzdem immer noch falsch machen werde. Weißt du, ich das meine so.
Es gibt ja Forschungen, was Paare, die lange verheiratet sind und glücklich verheiratet sind, anders machen als die Paare, die verheiratet sind, aber nicht lange verheiratet bleiben und unglücklich sind. Was machen die anders, bei denen es gut läuft?
Naja, es ist so, es gibt von Gutmann so ein Institut und die haben zum Beispiel festgestellt, die haben Paare eingesperrt, so in Räume, ja, und haben die beobachtet und haben dann Langzeitzustellungen gemacht, naja, aber da können die sich dann auch nicht verstellen, haben die gefilmt und die haben festgestellt, dass das nur mit der Kommunikation zu tun hat. Also du sollst gleich 5:1 ist es, glaube ich, also 5 positive Sachen müssen überwiegen im Gegensatz zu der einen negativen Sache, ja. Also in der Kommunikation auch. Also je wertschätzend du über und mit deinem Partner kommunizierst, umso sicherer ist deine Beziehung langfristig. Ja, also du legst quasi jeden Tag mit jedem Wort Grundlage. Das heißt jetzt nicht, dass du dann einmal dein Gegenüber irgendwie anschnauzen kannst. Da geht es auch um die nonverbale Kommunikation. Also es ist nicht nur die verbale Kommunikation, die dort aufgedeckt ist, sondern auch wirklich die Gesten, die Berührungen, das Mitdenken teilweise, ja. Die Spüren, das wurde dort alles beurteilt. Und das war richtig krass, also anders kann ich das nicht sagen. Und ich habe die Studien und Podcasts davon gehört.
Ja.
Und die konnten, also die können nach 10 Minuten mit dem Paar sagen, ob die sich in 10 Jahren trennen, also ob die noch verheiratet sind oder nicht. Und zwar genau, ja. Und wir haben dieses Wissen und wir nutzen es nicht, ja. Und wenn wir jetzt selber mal zurückdenken, wie sind wir denn eigentlich wertschätzend, ja, und wie oft verhalten wir uns wirklich in diesem positiven Bereich und wie oft nur das Negative. Und mir hat da total was geholfen. Das habe ich natürlich nicht in so einem tollen publizierten fachlichen Journal gefunden, sondern in einem Erziehungsratgeber. Es geht halt darum, den anderen beim Gutsein zu erwischen. Ja, und ob es jetzt die Kinder, die Erwachsenen sind, die Mitarbeiter, wir sehen das Negative viel schneller.
Ja.
Und wenn ich ein positives Mindset dafür habe und das kann ich mir erarbeiten, wenn ich es noch nicht habe, dann kann ich dies auch in Beziehungen einsetzen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns immer wieder einfach vor die Augen führen können, dass wir das lernen können. Und Beziehungsfähigkeit ist lernbar und die entsteht. Also man wird beziehungsfähig, wenn man in Beziehung geht. Okay, also keiner kann Beziehungsfähigkeit zu Hause auf der Couch lernen und auf den Postboten warten. Ja. Beziehungsfähigkeit entsteht, wenn ich mit anderen Menschen in Beziehung gehe und es ist ein Lernprozess, der im Kindergarten mit den Eltern, mit den Geschwistern beginnt. Ich lerne, wie kommuniziere ich mit dem anderen, wie gehe ich damit um, ja, wie verhalte ich mich. Und die Leute sind natürlich, haben einen Vorteil, Beziehungsfähigkeit. Wir hatten in der ersten Folge über den Autismus gesprochen zum Beispiel. Ja. Die können sich nicht so gut in den anderen Menschen hineinversetzen, die spüren den nicht. Und dann kannst du auch nicht so in Beziehung gehen.
Ja.
Und deswegen haben es diese Menschen mit dieser Neurodivergenz-Besonderheit viel schwerer, in Beziehung zu treten, als jemand, der das nicht hat. Ja, und das zeigt sich halt einfach schon dann in der Kindheit. Ja, und ich meine, du hast ja auch Geschwister, also du hast ja eine Schwester. So, und man lernt dann doch eine andere Beziehungsfähigkeit. Ja, wenn man
ich glaube auch, wenn man mit Geschwistern aufwächst, lernt man das, weil man sich ja die Dinge immer wieder neu verhandeln muss. Wir sind jetzt
das
bei
Verhandeln
Kindern,
ist das Wort.
Verhandeln, ja. Man muss sich alles ausverhandeln als Kinder und man lernt halt diese Art der Interaktion. Okay, wenn ich was von dir haben will, dann brauchst du auch irgendwas dafür. Und das lernt man in vielen, vielen Kommunikationen jeden Tag. Und ich glaube, dass es da Einzelkinder nicht so einfach haben. Die müssen sich das dann nachholen.
Nein, in den Studien haben gezeigt, dass das keinen Unterschied macht.
Mhm, ja.
Also man kann auch quasi als Einzelkind hervorragend Beziehungsfähigkeit sein.
Ja, beziehungsfähig,
das,
und das modellieren auch wir vielleicht auch von den Eltern.
Genau, man modelliert es von den Eltern, man modelliert es durch andere Kinder, mit denen zu tun hat.
Ja.
Man modelliert es in der Kita, im Kindergarten. Es ist aber so, dass man bei Einzelkindern, das haben diese Studien gezeigt, es Sinn macht, dass die mehr Kontakt dann mit anderen Kindern kriegen, sodass man in Einrichtungen geht, wie jetzt Spielgruppen, Kita, Kindergarten, weil die das dann sich sehr gut dort aneignen können. Aber du kannst auch alle Kommunikation, also man muss nicht in eine Einrichtung gehen. Es würde auch reichen, wenn sie mit den Großeltern kommunizieren. Also sie müssen gar nicht mit Kindern kommunizieren, sondern es würde auch mit Erwachsenen reichen.
Mhm.
Also auch jemand, der seine Kinder zu Hause im Homeschooling oder so, haben genauso diese Beziehungsfähigkeiten. Und es geht darum, ob die Situationen geschaffen werden, wo die Kinder das lernen können.
Mhm.
Ja, oder ob ich, wenn ich zum Beispiel mit den Kindern Duplo spiele, ja, und dann kann ich eine Situation nachspielen, wo sich zwei streiten und ich kann dem Kind eine andere Verhaltensoption aufweisen.
Ja.
Ja, und oft ist es ja so, dass wir gar nicht wissen, welche anderen Optionen wir haben.
Mhm.
Also wenn ich zum Beispiel immer gesehen habe zu Hause, wenn meine Eltern sich streiten, wird die Tür geschlagen und einer rennt raus und weint, dann ist das die Verhaltensoption, die ich kennengelernt habe.
Genau.
Wenn ich dann aber sehe, man könnte auch am Tisch sitzen bleiben und drüber reden, dann kann ich eine neue Verhaltensoption etablieren.
Ja.
Und das ist schon etwas, das lernst du halt, indem du andere Leute siehst. Und im NLP, bei deiner Ausbildung, nennt man das Modellieren. Ich würde halt sagen, irgendwie lernen und schauen, vielleicht nicht ganz so schlau. Aber das Modellieren ist schon etwas, was wir unbewusst die ganze Zeit tun. Aber wir könnten es auch bewusst tun. Und ich glaube, das macht den Unterschied als Erwachsener, was die Beziehungsfähigkeit angeht.
Mhm.
Ich kann es bewusst quasi erlernen, wenn ich merke, ich habe hier Defizite. Mhm. Ja, dann kann ich mir anschauen, wie machen das denn andere?
Ja.
Und bitte hier an alle nicht die Hollywood-Filme. Ja, also
die hören ja meistens dann auf, wenn die Beziehung beginnt.
Ja.
Also die wahre Beziehung wollen die nicht zeigen, aus einem, weiß nicht aus welchen Gründen, aber es wäre auch nicht langweilig. Also gerade da passiert er dann auch viel.
Ja, genau. Wobei es gibt aber einige Filme,
aus Filmen, die ja, kann man es nicht unbedingt modellieren meistens.
Also geht's raus um.
Also welche Arten von, du hast gesagt, es gibt da Verhältnis 4:1 oder 5:1.
Ja, genau.
Was sind denn so positive Kommunikationen? Also das muss ja nicht immer ein ausgesprochener Satz sein. Du hast ja gesagt, es könnte auch was Nonverbales sein. Was sind denn Beispiele für eine positive Kommunikation in einer Beziehung? Und von dir habe ich ja auch gelernt, dass quasi jede Beziehung eine Beziehung ist. Also das gilt ja auch für die Beziehung zu Kunden, zu Mitarbeitern, zu Lieferanten, zu Geschäftspartnern und zu eigentlich allen anderen, die wir so rund um uns haben.
Also ich glaube, so mein größtes Aha-Effekt war, als ich im Rahmen von der sexualmedizinischen Beziehung mal ein Paar begleitet habe.
Mhm.
Der Mann kam zu mir mit dem Auftrag, er verlässt seine Frau, wenn sie nicht öfter Sex haben.
Mhm.
So. Und das Paar kam zu mir und sie haben gesagt, naja, und ich frage, wie oft haben sie Sex? Die haben zwei kleine Kinder gehabt und die haben gesagt, zweimal die Woche. Und ich dachte, der hat voll oft Sex.
Mhm.
Also ist ja immer Interpretationssache. Ne? Ja. Und er hat gesagt, na, er möchte dreimal Sex haben.
Ja.
Und sie hat halt gesagt, naja, das ist jetzt zu viel und ne.
Mhm.
Und
der ganze Aufwand.
Ja, genau. Und ja, so ein bisschen. Und es war dann auch die Kinder und ne. Und wir haben dann hin und her. Und irgendwann kam die zu mir. Das ist ja dann immer so, die lässt dir erzählen, dann stellst du die Fragen, ne? Und die kamen irgendwann her, setzten sich bei mir da auf die Sessel und zwar getrennt voneinander, der eine da, der andere da, und die hatten sich voll gestritten. Und dieser Streit hatte sich jetzt schon die zweite Woche durchgezogen.
Mhm.
Und zwar ging es nur darum, dass sie sein Auto genommen hat und es nicht vollgetankt hatte. Und es halt quasi irgendwie hat die Lampe schon gebrannt und ich muss das Kind holen, es war wurscht. Also es ging eigentlich darum, warum lässt sie das Auto ungetankt da? Und ich dachte, ey Leute, das ist wie der Deckel von der Zapatz.
Was ist denn das jetzt für ein Streit? Ist für einen längeren Streit?
Und dann saßen wir da und es ging jetzt darum, was steckt eigentlich dahinter?
Genau.
Ja? Und das hat damit zu tun, woher ich komme.
Mhm.
Also was mir wieder vorgelebt worden ist. Was habe ich von meinen Eltern modelliert?
Mhm.
Und für ihn war es so, er hatte die Frau, also das Fazit war, eigentlich nur für sich, wenn er Sex hatte mit ihr, sonst hatten die Kinder halt die Mutter. So.
Ja.
Und er wollte Aufmerksamkeit. Mhm. Und für ihn war es so, dass dieses Mitdenken von ihr ein Signal war, dass sie auch an ihn denkt und nicht nur an die Kinder. Also für die Kinder packt sie ja alles und denkt alles 25 Mal durch, aber an ihn denkt sie halt nur, wenn sie Sex haben.
Mhm.
Ja? Und es hat dann in einem Gespräch mit dem Paar sich herausgestellt, dass für ihn diese Gesten, wie zum Beispiel das Auto volltanken, das hat halt seine Mutter auch für den Vater gemacht oder die Mutter hat immer so kleine Schnittchen gemacht, wenn der Vater Fernsehen geschaut hatte. Ja, so, das waren so Liebeszeichen. Mhm. Das war für ihn so das Nonplusultra, ja, damit und halt natürlich
Aufmerksamkeit, die er sich erwünscht hätte.
Ja, und für sie war das aber ganz anders.
Mhm.
Ja, also sie hatte eigentlich die Aufmerksamkeit auf einer anderen Ebene gehabt. Da ging es mehr um, sag mir, dass du mich lieb hast. Ja, und ich spreche übrigens nicht über die 5 Sprachen der Liebe explizit, weil dieses Buch wurde nicht wissenschaftlich geschrieben, sondern von einem Pastor, der das entwickelt hat, weil man könnte jetzt denken, ich will darauf hinaus.
Ja.
Nein, es geht wirklich darum, dass diese Grundbedürfnisse auf Nähe gesehen werden, gespürt werden, gehört werden, wahrgenommen werden, auch für Sicherheit quasi über diese Gesten erfüllt werden konnten.
Mhm.
Ja? Und als sie das aufgelöst haben, war das ganz anders. Wir haben dann noch nach 1 oder 2 Sitzungen gebraucht und das Thema Sex, voll vom Thema, ja.
Okay.
Wir hatten auch nicht öfter Sex. Es ging eigentlich darum, ja. Und das ist passiert, weil das Paar sich wirklich zugehört hat, ja. Und wir nachgefragt haben in Begleitung, was steckt eigentlich dahinter, ja. Und wenn wir uns jetzt irgendwie unwohl fühlen mit unserem Partner oder sauer sind oder was auch immer, dann können wir uns halt auch fragen, hey, welches Bedürfnis ist denn gerade eigentlich nicht erfüllt?
Ja, oder welche Erwartung hatte ich, die gerade nicht eingetreten ist?
Und warum muss der andere das eigentlich erfüllen?
Mhm.
Ja, also warum
Gute Frage.
Ne? Und das sind so Dinge, die mir dann auch klar geworden sind. Ne? Und ich habe auch immer von jedem Patienten, Patientin, Klient, Klientin, die ich begleiten durfte, auch selber was gelernt für mich und meine Beziehungsfähigkeit. Ja. Ne? Mhm. Und das war schon für mich dann so ein Erlebnis, wo ich dann dachte, okay, wie sieht es denn eigentlich bei mir aus und was habe ich eigentlich in meiner Familie mitgekriegt?
Mhm. Guter Punkt, wenn man da mal hin und wieder nachdenkt, was man so aus seiner eigenen Familie vorgelebt bekommen hat und welche Erwartungen man auch immer hat. Total. Viele Menschen leiden ja darunter, dass sie immer unter Enttäuschungen, es ist ja nichts anderes, es ist eine Erwartung, die sich nicht erfüllt hatte, aber wenn ich vom anderen erwarte, wenn ich von dir erwarte, dass du mich jeden Tag glücklich machst, dann stimmt da schon was Grundsätzliches nicht. Also
aber dann wirst du auch schnell enttäuscht, ne?
Ja eben, da werde ich oft enttäuscht wahrscheinlich. Aber warum müsste ich es von dir kriegen? Also wenn ich glücklich bin, bin ich glücklich. Wenn was Schönes passiert, passiert was Schönes, bin ich vielleicht noch glücklicher. Aber ich kann nicht von dir erwarten, dass du etwas tun musst, damit es mir besser geht, weil ich kann nur meine eigenen Gefühle erzeugen. Ja, es gibt ja Menschen, die sagen, es gibt Trigger und es gibt Triggerwarnungen im Internet, weil die, wenn die was Bestimmtes sehen oder hören, dann in sich ein unangenehmes Gefühl erzeugen und dann sagen sie, aber das ist dieser Trigger. Das ist doch nicht der Trigger. Also es ist jedes Gefühl, das wir, jedes negative oder positive Gefühl, erzeugen wir eigentlich selbst in uns.
Absolut. Und das ist halt diese Fähigkeit, die wir für uns haben. Ja? Mhm. Und genauso ist es auch in einer Beziehung. Ich meine, in einer Beziehung ist es ein bisschen schwerer, weil es besteht natürlich aus mehr Individuum als nur der Dialog, den ich mit mir selber führe. Ja? Mhm. Und es ist auch so, dass es gar nicht so einfach ist, den eigenen Dialog unter Kontrolle zu haben.
Na, ja? Kann man ja auch nicht.
Und nein, aber, jetzt, ich kann auch hier schon anfangen, quasi positiv mit mir selber zu reden. Ja. Ja? Und dann kann ich vielleicht auch leichter mit anderen positiv reden.
Mhm.
Und ich glaube, wir haben jetzt sehr, sehr viel über Beziehungen gesprochen. Ja?
Was ich jetzt noch interessant finde, wenn wir darüber sprechen, wir haben ja eine Paarbeziehung, wir sind verheiratet und wir haben nicht so diese Rollenaufteilung, wo einer quasi zu Hause bleibt oder meistens
stimmt
die Frau.
Stimmt überhaupt nicht,
und
ich bügel jeden Tag. Ich weiß nicht mal, wo das Bügeleisen
ist. Wir sind beide selbstständig. Das bedingt natürlich auch, dass wir oft Kommunikationsbedarf haben, manchmal auch Konflikte, aber auf jeden Fall uns sehr oft abstimmen müssen, manchmal auch Dinge verhandeln müssen, weil wir auch zwei kleine Kinder haben und jeder nicht machen kann, was er will mit seiner gesamten Zeit, sondern weil wir auch für die Kinder da sein wollen und müssen.
Auch nicht sehr geschickt im Verhandeln. Ne? Also wir wissen zwar beide besser, aber unsere Konflikte rühren eigentlich immer darüber, weil einer irgendwas will und sich nicht gut verhandelt vorstellt, sondern zwischen Tür und Angel versucht, Verhandlungen zu führen.
Und deswegen haben wir auch unser regelmäßiges Better Relations Meeting, wo wir einfach über die Dinge sprechen, damit wir es nicht zwischen Tür und Angel machen müssen, was dann ja oft auch nicht klappt, sollte man auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht machen. Aber dieses zwischen Tür und Angel, wo einer schon an was anderes denkt oder an was anderes arbeitet und der andere ihm quasi jetzt ein Thema aufzwingt, das kann nicht funktionieren. Also wir haben dieses Meeting, das wir regelmäßig machen, so alle zwei Wochen, wo wir ein paar Stunden miteinander sprechen, wo wir uns auch den Input einholen vom anderen. Also ich möchte auch immer deine Perspektive. Ich habe so eine wunderbar intelligente Frau mit vielen Ausbildungen. Darum ist es mir wichtig, deine Perspektive auch zu sehen, zu hören und mitzudenken. Aber wir besprechen euch auch ganz banale Dinge wie unsere Termine, wie kriegen wir das in der Familie gemanagt und so weiter.
Genau, einen ganz genauen Einblick, wie wir das tun, wird es in der nächsten Folge nochmal ganz genau von uns geben, wo wir euch so ein bisschen mitnehmen, wie wir das für uns entwickelt haben. Wir möchten uns heute noch eine letzte Frage stellen in dieser Folge zum Thema Beziehungen. Und zwar haben wir uns gefragt, was braucht eine Beziehung von mir, damit sie funktionieren kann? Und ich würde die Frage gleich mal beantworten, damit du kurz ein bisschen Zeit hast. Und das, was ich für mich mitnehmen durfte, ist der Mut, zuzugestehen, dass ich nicht alles weiß. Also nicht immer weiß, wie ich mich richtig zu verhandeln darf und dass Beziehungsfähigkeit sich übers Leben verändert und den Mut, in diese Veränderung zu gehen, den muss ich für mich mitbringen, damit diese Beziehung funktioniert. Und ich habe Glück, denn ich bin mutig.
Ja, stimmt. Was braucht die Beziehung von mir, dass sie funktioniert? Sie braucht, dass ich nicht mein Ego vorausstelle und sage, das ist das Wichtigste, sondern dass ich mich selbst zurücknehme und sage, was ist für unser System, für unsere Familie das Wichtigste? Und das bin nicht ich. Meine Aufgabe ist es, der Familie zu dienen und und dafür zu sorgen und dazu beizutragen auch, dass wir uns alle gemeinsam weiterentwickeln können, jeder so, wie er möchte auch. Ich möchte auch unseren Kindern nicht irgendwas aufzwingen, irgendwelche Rollen oder irgendwelche Berufsfelder, weil ich das für richtig halte, weil die sind einfach eine andere Generation und dürfen hoffentlich, das hoffe ich sehr, das machen, was sie selber für richtig halten. Und es wird gut werden, da vertraue ich drauf.
Was für ein wunderbares Schlusswort. Dankeschön, dass du heute hier wieder eingeschaltet hast, mitgehört hast. Ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen. Wenn ja, dann hinterlass uns gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.